Ja, ich heiße Hans Bierbaumer. Wie ich zu diesem Namen gekommen bin, weiß ich nicht. Aber eigentlich ist er ein sehr berühmter Name. Bierbaumer, Durstlöscher und Schattenspender. Ja, ist doch ein kostbarer Name. Und wenn ich einfach der Hans oder der Johann bin, dann heißt das einfach so viel, ich bin der Diener des Durstlöscher und Schattenspenders. Denn wer wirklich Durst löschen kann, Lebensdurst, das kann nur Gott. Und ich darf sein Diener sein. Das ist sehr kostbar. Was Besseres kann man gar nicht sein. Ja, wo komme ich her? Ich komme aus Österreich, wurde schon gesagt, geboren bin ich im Süden von Österreich, da wo die wunderschönen Seen sind, wo immer sehr viele Deutsche Urlaub machen oder durchfahren nach Kroatien und so weiter. Da komme ich her. Aber wo wir jetzt leben, das ist die ganz andere Seite von Österreich, das ist die kalte Seite. Da sind die Berge recht hoch, hoch vom Dachstein komme ich her, ja, und da ist es kalt, aber schön. Aber schön. Bei uns kann man noch Skifahren jetzt. Wir hatten ja fast einen Schock, wie die herkamen, da blüht alles. Ja, aber wir erleben dann im Frühling eben zweimal, wenn wir wieder zurückkommen, noch einmal. Ist ja auch was Kostbares. Ja, ich stamme aus einer großen Familie mit vielen Kindern, aus einer einfachen Familie. Wir waren katholisch und das ging über Generationen schon weg. Aber so richtig an Gott gläubig waren wir ja doch nicht. Den Traditionen nach, Ostern waren wir in der Kirche, sonntags wurden die Kinder in die Kirche geschickt, das kennt ihr das. Ja. Die Feiertage war dann die Kirche bumm voll. Aber in Wirklichkeit, so vom Herzen zu glauben, das hatten wir nicht. Ich war ein kleiner Junge und dann fand ich eine Bibel im Haus. Und das hat dann mein Schwager mitbekommen. Und der hat dann gesagt, das darfst du nicht lesen. Das ist ein ganz gefährliches Buch. Man durfte Grimms Märchen lesen, aber die Bibel sollte man nicht lesen. Und ihr wisst, wenn man jemandem etwas verbietet, dann wird er erst recht neugierig. Ja. Und so bin ich da mit der Bibel in Kontakt gekommen. Natürlich über andere Menschen auch, die ich bewundert habe, von wie sie mit dem Herrn gehen, wie froh, dass sie sind. Und dann wurde ich auch eingeladen in den Hauskreis, einfach so im Hauskreis. Und dort kam ich dann auch zum Glauben an den Herrn Jesus. Aber Lieben, das war so, dass Gott mir beim Lesen vom Wort Gottes und beim Hören vom Wort Gottes aufgezeigt hat, du bist ein Sünder. Du kannst vor mir nicht bestehen. Er hat mich dahin geführt, dass ich meine Verlorenheit erkenne. Meine ganze Verlorenheit. Und ich bin eines Tages nach Hause gegangen von so einer Veranstaltung und habe mich niedergekniet an meinem Bett und habe gesagt, Herr Jesus, ich bringe dir hier meine ganze Schuld. Ich möchte dir gehören. Da habe ich dem Herrn Jesus mein Leben gegeben. Einfach im Gebet, mit ihm geredet, wie ich zu euch jetzt rede. Und er hat mir dann mein Herz gereinigt, hat mir seinen Heiligen Geist gegeben, hat mich froh gemacht. Ihr Lieben, und dann bin ich, es war mein großes Anliegen, immer da zu sein, wo Christen sind. Dann sind wir einladen gegangen, haben ein Zelt aufgestellt. Da war ich dann immer mit dabei, wenn das gemacht wurde. Da nahm ich Urlaub, da bin ich nicht nach Kroatien gefahren ins Meer, sondern da bin ich ins Missionszelt gegangen und habe dort mitgedient. Und dort bekam ich dann auch diese Berufung, diesen Eindruck, Gott will, dass ich mehr aus meinem Leben mache, für ihn. Ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt und hab das eigentlich recht gerne getan, Umgang mit Menschen. Aber dann, als ich zum Glauben kam, habe ich den Eindruck gehabt, ich muss mein Leben anders einsetzen. Und dann habe ich die Bibelschule Berdenberg besucht, 3 Jahre. Da bin ich wieder zurück, habe dann aber nicht als Einzelkaufmann gearbeitet, sondern habe dann in einer großen Stiftung für Behinderte gearbeitet, als Erzieher. Und dort kam dann der Ruf, da kam dann ein Mann, der mich kannte, der schon beim Zelteinsatz dabei war und gesagt hat, bist du nicht der Mann, den Gott hier haben möchte, eben in der Ramsau am Dachstein. Und ich wollte nie in dieses Gebiet gehen, aber Gottes Ruf war. Kurz gesagt, ich habe dann alles gekündigt und gesagt, Herr, ich gehe. Wenn du mich versorgst, wenn du mich dahin bringst, dann bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Und ich bin ihn gegangen. Und Gott hat mich nie im Stich gelassen. Ihr Lieben, ich bin begeistert von meinem Heiland. Ich habe große Freude an ihm, dass er mich einfach herausgenommen hat aus dem Völkermeer, wo so viele Menschen sind, und mir ewiges Leben gegeben hat. Ja, noch kurz zu meiner Familie. Wir haben 5 Kinder. Meine Frau ist ja auch hier. Und die sind jetzt auch alle groß. Wir sind Gott dankbar für jedes Kind. Es ist eine gewaltige Bereicherung, Kinder zu haben. Nicht jeder kann es. Jetzt bereits in unserem Land, jede 4. oder 5. Frau, die Kinderwunsch hat, bekommt sie nicht. Ihr Lieben, seid dankbar für eure Kinder. Seht es erst etwas an, was ihr für Gott erzieht. Dass sie Gott lieben. Dass sie Herrn Jesus nachfolgen. Übergebt sie ihm. Und er wird das Seine tun. So, jetzt wisst ihr so viel von mir. Und ich weiß fast gar nichts von euch. Ja. Unser Thema ist ja, hör zu, wenn Gott mit dir reden will. Hör zu, wenn Gott mit dir reden will. Ihr Lieben, es ist so, als ich so, stell dir vor, ich bin ein Junge mit 10, 12 Jahren. Wir haben auf einem Berg gewohnt. Wir mussten immer zu Fuß 1/2 Stunde zur Schule und wieder 1/2 Stunde zurück. Und eines Tages sollte ich Farbe holen bei einem Malerbetrieb zum Ausmalen. Und dein Vater sagt zu dir, einfach komm, du gehst zu dem Maler dort und dort und sagst, ich will die und die Farbe haben, mit der Qualität. Und ich renne gleich los, ich habe gar nicht richtig zugehört. Renn runter, 1/2 Stunde runter, stehe ich vor dem Maler, sagt, mein Vater möchte Farbe haben, und hoppala, zeigt sich die Farbe nicht mehr. Handy hat es keines gegeben. Telefon gab es für uns zu Hause damals auch noch keines. Was war das Problem? Ich habe nicht richtig zugehört. Ich habe nicht abgewartet, was er mir sagte. Ich habe nur gehört Farbe und Maler und ab. Ich hätte mir einen ganzen Weg erspart, einmal rauf und einmal runter noch, wenn ich gleich zugehört habe. Ihr Lieben, und viele Menschen hören nicht zu, was Gott sagt. Sie wollen nicht lesen, was er uns schriftlich gegeben hat. Und deswegen haben sie noch viel mehr Mühen und Not und kommen sogar zu der Einsicht, es gibt gar keinen Gott. Dabei hat sich Gott geoffenbart. Wisst ihr, Gott war immer ein redender Gott. Wenn du die ersten Seiten der Bibel aufschlägst, dann kannst du lesen, dass Gott zum Adam sprach. Zuerst lesen wir, wie Gott sprach, lass uns Menschen machen, und dann sprach er, wie er den Adam geschaffen hat. Das gehört alles dir, dieses wunderschöne Paradies. Dieser Garten Eden ist davon, nach Herzenslust, bis auf einen Baum, der Kenntnis des Guten und Bösen. Davon darfst du nicht essen. Gott hat geredet. Und als der Mensch dann doch nahm und aß, musste Gott ihn aus dem wunderbaren Garten raustun. Und vor diesem wunderbaren Garten hat Gott Engel abgestellt mit feurigen Schwertern. Angedeutet, hier gibt's keinen Zutritt für dich. Du hast dich selbst ausgeschlossen. Hat Adam nicht gut zugehört, wie Gott ihm das gesagt hat? Warum ist er in diese Falle, sind sie in diese Falle hineingegangen? Ihr Lieben, aber hat Gott seither nicht mehr geredet? Und jetzt wollen wir Hebräer 1 lesen, wo wir sehen, dass Gott immer noch ein redender Gott ist. Hebräer 1, da steht es, Vers 1, nachdem Gott vielfältig auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe, indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglichen Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und in Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zur Feuerflamme. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Sohn, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet. Und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen. Zu welchem Engel aber hat er je gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die die Errettung erben sollen? Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen, die den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben, wobei Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Soweit der Text aus dem Hebräerbrief. Ihr Lieben, es fängt so herrlich an, nachdem Gott, er hat ja schon geredet, bis hierher hat Gott geredet, durch die ganzen Blätter hindurch. Ihr Lieben, dieses Buch hat 40 Verfasser. Dieses Buch umspannt einen Zeitraum von 1500 Jahren, wo sie geschrieben haben. Dieses Buch wurde auf 3 Kontinenten geschrieben. Zu unterschiedlichsten Zeiten. Es waren die verschiedenen Stände oder Berufsgruppen drinnen. Du hast da den Bauer. Du hast da den Propheten. Du hast da aber auch den König. Du hast sie alle drin. Quer durch die Bank hat Gott Menschen gebraucht, um dieses Buch zu schreiben. Es ist gewaltig. Es gibt kein zweites Buch. Wenn du heute sagen würdest, bitte nimm dir 3 Theologen oder 5 und sag, schreib mir ein Buch über Gott. Und dann vergleich sie. Es wird jeder eine andere Meinung über Gott haben. Über die Sünde, über die Schuld. Aber hier haben 40 Verfasser geschrieben und sie haben alle die gleiche Meinung. Denn sie haben geschrieben, getrieben vom Geist Gottes. Das Wort ist eingegeben. Und es ist gewaltig. Wie glaubwürdig, dass das Wort ist. Der Mensch wird nie eine Entschuldigung haben zu sagen, Gott hat zu mir nicht geredet. Gott hat dir das sogar schriftlich gegeben. Ich bin so dankbar, dass Gott nicht einfach nur von Mund zu Mund noch weitergegeben hat, sondern dass er dafür gesorgt hat, dass wir so ein Buch in der Hand haben. Ich komme aus einer Gegend, jetzt wo Menschen im Mittelalter die Gegend verlassen mussten, weil sie dieses Buch lasen. Kinder unter 12 Jahren mussten zurückgelassen werden. Sie wurden ihnen abgenommen. Sie mussten auswandern. Sie wurden eingesperrt und sind elend zugrunde gegangen. Aber man muss sich einmal fragen, warum tun sie sich das für dieses Buch? Manche sind am Scheiterhaufen verbrannt worden, weil man das in ihrem Bauernhof gefunden hat, dieses Buch. Es ist herzzerreißend, wenn man heute liest, was unsere Geschwister im Glauben auf sich genommen haben. Man konnte ihnen alles nehmen, nur dieses Buch nicht. Warum? Weil es so wichtig ist für unser Leben. Wie will ich denn zurechtkommen? Wie will ich zurechtkommen? Ich habe keine Anweisung für mein Leben, wenn ich dieses Buch nicht habe. Ich weiß nicht, warum ich da bin, wohin ich gehe. Ich habe nichts in der Hand. Aber in diesem Buch teilt dir Gott mit, dass er den Menschen für sich geschaffen hat. Und dass er den Menschen aus Liebe geschaffen hat. Und er teilt den Menschen auch mit, dass er ihn für sich geschaffen hat und dass er ihn letztlich bei ihm haben möchte. Wenn dich niemand liebt, dann denke daran, Gott liebt dich. Was für eine herrliche Botschaft. Wenn alle dich verlassen, er verlässt dich nicht. Auf ihn kannst du dich verlassen. Und wenn du die Blätter durchblätterst, dann siehst du, wie Gott darum kämpft, Menschen zu erreichen. Da war einst ein Prophet Jona. Er wollte nicht die Stadt Ninive warnen, dass das Gericht über sie kommt, wenn sie nicht umkehren. Er war ein Jude und er wollte nicht zu diesen Heiden gehen, ihren Feinden. Und er versuchte, mit einem Schiff zu fliehen. Aber Gott hat ihn zurückgeholt. Nicht auszudenken, wie der Mann aussah, als ihn der Fisch ausspie. Ihr Lieben, allein diesen Mann anzuschauen, war für die sogenannten Nineviter so eine gewaltige Warnung. So haben sie angeordnet. Sie sind umgekehrt, diese Nineviten, nach der Botschaft von Jona. Selbst die Tiere mussten fasten, bekamen nichts zum Fressen. Eben mit dem einen Anliegen, wenn Gott noch einmal das Gericht von uns abwendet. Und Gott hat es abgewendet. Er ist ein barmherziger Gott. Aber hätten sie nie, wären sie nicht umgekehrt, hätte Gott Ninive in Asche gelegt. Sein Beispiel ist auch sein eigenes Volk Israel. Auf welche Höhen hat er es geführt? Er hat Propheten geschickt, einen nach dem anderen. Kehrt um. Und sie wollten nicht hören. Und er führte sie in die Gefangenschaft. Den einen Teil in die assyrische Gefangenschaft, die anderen in die babylonische Gefangenschaft. Aber Gott hat sie nicht aufgegeben. Er hat sie auch wieder zurückgebracht. Ihr Lieben, zeigt mir eine Religion, wo Gott so redet, wo Gott so wirbt, wo Gott so liebt, wo Gott den Einzelnen sieht. Nachdem heißt es da, ja, Gott vielfältig auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, also zu den Vorfahren. Und dann heißt es in den Propheten. In den Propheten. Ob es ein Jesaja war, der einmal ausrufen musste, ich bin ein sündiger Mann, ich lebe unter einem Volk, einem sündigen Volk, und bei dieser Offenbarung, ich muss sterben. Und bis Gott ihm Rettung schickt. Ja, so könntest du die ganze Propheten durchlaufen. Er hat geredet. Aber sie haben nicht gehört. So wie Adam nicht genau zugehört hat, und es zum Unglück kam, so hat das Volk Israel nicht zugehört. Oder war nicht gehorsam, was er gesagt hat. Und sie mussten in die Gefangenschaft. Und so viele Menschen werden die Ewigkeit nicht bei Gott verbringen, weil sie nicht zugehört haben. Wenn du jetzt Gott wärst, an der Stelle hättest du nicht aufgegeben, wenn du sagst, sie haben meine Propheten nicht hören wollen? Da steht es doch da im Vers 2. Und am Ende der Tage, das ist du und ich gemeint, wir leben am Ende der Tage, hat er zu uns geredet im Sohn. Im Sohn. Und jetzt müssen wir uns doch damit beschäftigen, bei diesem Sohn. Wer ist dieser Sohn? Denn ein zweites haben wir hier drinnen, dass Gott auch durch Engel geredet hat. Im 2,2 unseres Briefes. Und dort wird schon festgehalten, wenn jemand durch das Engelwort übertreten hat, durch Ungehorsam, hat er eine gerechte Vergeltung empfangen. Wie werden wir entfliehen, wenn wir überhören und nicht auf Jesus hören wollen, der uns eine große Rettung bringt? Hör zu, was Gott sagt. Als er seine Engel sandte und auch seine Propheten als Boten, und sie haben nicht gehört, dann folgte Gericht. Aber wie viel mehr erwartet das die, die den Sohn Gottes ablehnen? Was ist das für ein Gott, der seinen Sohn schickt? Die Schrift teilt uns mit, der Herr Jesus war in Ewigkeit bei Gott. Und er ist Gott. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 14, und Gott wurde Mensch. Und in Vers 18 heißt es dann im ersten Kapitel, wir sahen die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Würdest du dir deinen Sohn vom Herzen reißen, deinen einzigen? Mit dem Wissen, wenn ich den auf die Erde schicke, dem werden die Menschen ins Gesicht speien, den werden sie die Nägel reinschlagen, den werden sie verhören, ja, mit ihren Füßen treten. Sie werden schreien, hinweg mit ihm. Hättest du nicht gesagt, als Vater, mit dem Wissen, die nehmen ihn nicht an, die behandeln ihn so, ach, bleib hier. lass sie untergehen. Aber die Liebe Gottes hat die nicht aufgegeben. Der Herr Jesus hat im Gespräch mit dem Vater deutlich gezeigt, ich bin bereit, auf die Erde zu gehen und zu den Menschen zu reden. Und er kam. Und er kam als Sohn des Allerhöchsten, als Mensch in diesen Erdkreis, in einem Stall geboren, bei ärmlichen Eltern, obwohl er der Sohn des Höchsten war. Ich glaube nicht, dass Maria Bembas mit hatte. Ja. Ich glaube nicht, dass er eine Elektroheizung hat. Er wurde extra im Stall geboren, damit er für jeden Menschen zugänglich ist. Damit jeder Mensch versteht. Nicht nur du bist in Armut geboren, sagte Herr Jesus. Ich bin es auch. Und später sagt er, Füchse haben Höhlen, Vögelnester, aber des Menschensohn hat nirgends, wo er sein Haupt hinlegen kann. Allein sein Kommen, wie er auf diesem Erdkreis lebte, ist ein gewaltiges Reden zu uns. Es ist ein gewaltiges Reden. Er hat zu uns geredet, im Sohn. Und wie hat er das gemacht? Wie hat Gott in seinem Sohn geredet? Du, er ging durch die Straßen in Israel. Er hat sich der Schwachen, der Armen angenommen. Er hat sie für sie eingesetzt. Er hat einem Zachäus gesagt, komm runter vom Baum, ich will heute in dein Haus einkehren. Alle anderen haben ihn verachtet. Er ging zu ihm rein, weil er wusste, dieser Zachäus braucht einen Retter. Und ich kann ihn retten. Er ging zu der Frau am Brunnen, schickte seine Jünger einkaufen, weil er wusste, die Frau braucht einen Retter. Sie ist in Not, in Herzensnot. Sie braucht ihn. Und er ging dahin. Du, er ging in Johannes 9 an den Blinden vorbei, bewusst. Er wusste, der Mann braucht mich. Er ging zum Teich Siloa. Er wusste, der braucht mich. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Gott redet so mit seinem Sohn, durch seinen Sohn zu uns. Weißt du, Mensch, obwohl du dich von mir abgewandt hast, ich hab dich lieb. Ich möchte dich bei mir haben. Der Sohn kam, er lebte. Und wenn du ihn anschaust, er ist hier der von Gott zum Erben aller Dinge eingesetzt ist. Wenn du die Schrift liest, in den ersten Seiten heißt, Gott sprach, er hat Himmel und Erde gemacht und alles, was darin ist, auch ihm mehr, es gehört alles ihm. Und als er der erste Adam hat es verloren. Nun hat Gott dem Herrn Jesus das alles als Erbe gegeben. Himmel und Erde und alles gehört ihm. Er hat auch durch ihn die ganzen Welten gemacht. Und hier wird ja im Griechischen ein anderes Wort verwendet. Das meint nicht die Welt, so wie wir das manchmal auch verstehen, sondern es geht hier um die Zeitalter. Er hat alle Zeitalter gemacht. Er hat den ganzen Plan gemacht. Der Herr Jesus ist der Planer. Und er setzt das Ziel, der die Welten gemacht hat, die Zeitalter. Ja. Deswegen wissen wir auch, wir sind nicht durch Zufall da, wir sind geplant. Ja. Auch jedes Kind, ich sage es noch einmal, was nicht erwünscht war, aber sie ist von Gott geplant. Es ist für Gott geplant. Und es gehört Gott. Und es ist so ganz wichtig, dass wir Christen aufstehen und sagen, Leben gibt Gott. Und Gott gebraucht dieses Leben für sich. Kinder sind eine Gabe Gottes. Und sie gehören in den Plan Gottes. Er hat die Zeitalter geplant. Er weiß, wie alt die Erde wird. Er weiß, wann er wiederkommt. Wenn er das, was hier steht, diese Erde zusammenrollen wird wie einen Mantel. Wie er das alles verwandeln wird. Es wird untergehen. Steht alles in seinem Plan. Er hat es geplant. Er reinigt den Himmel. Er reinigt alles. Es ist alles in seinem Plan. Er ist der Erbe aller Dinge. Weißt du, was mich so erfreut, ist, dass Gott den Christen, lies mal Römer 8, Vers 17, ja, es ist fast nicht zu glauben. Ja. 8, 17 steht nämlich, wenn aber Kinder, also wenn wir Kinder Gottes sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes, Miterben Christi. Ist dir das bewusst? Als Gotteskind. Du bist Erbe, du bist Miterbe Christi. Und erstaunlich, wie viele Menschen um dieses Erbe streiten. Und da bietet der Schöpfer des Himmels und der Erde das Erbe an. Und sagt, du kannst Miterbe Christi werden. Es ist kostbar. Miterbe. Ja. Als ich mal so vor der Notar stand und es ging um das Erben bei meinen Eltern, und dann hat er gesprochen und dann hat er gesagt, ja, er erlebt das so selten, weil jemand da war und sagt, ich verzichte auf etwas zugunsten von dem. Das hat er noch nie erlebt als Notar. Als jemand hinkam und gesagt hat, ich verzichte zugunsten von dem. Meistens streitet man. Ja. Aber können wir nicht auf vieles verzichten, wenn wir das Erbe im Himmel haben? Wollen wir das Erbe? Geh aus dem Raum, schau dir die Sterne an, das Universum. Es ist so gewaltig, du siehst nur einen Teil. Und du sagst, das gehört meinem Vater im Himmel. Das gehört dem Herrn Jesus. Und da steht dann da in Römer 8, ich kann es nicht fassen, ich soll Miterbe sein. Das ist nicht kostbar. Ist nicht Paulus, der sagt, was in dieser Zeit leiden, im Vergleich zu dem, was uns erwartet? Ich finde das so gewaltig, wir sind Erben. Aber der Jesus ist der Erbe. Und wir dürfen mit ihm Miterben sein. Das Zweite, was der Text über den Herrn Jesus sagt, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er strahlt Gott aus. Und er sagt ja einmal zu Philippus, als er sagte, zeig uns den Vater, konnte er sagen, Philippus, solange bin ich bei euch und du siehst den Vater nicht, du kennst den Vater nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Er strahlt ihn aus. Und wenn du auf den Berg der Verklärung kommst, wenn du die Bibel liest, dann merkst du, dort oben offenbart sich der Herr Jesus den Jüngern. In seiner Herrlichkeit. Es ist gewaltig. Er kommt auf die Erde und er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Er ist der Abdruck Gottes. Wisst ihr, was ein Abdruck ist? Meine Frau hat dann, wie die Kinder zur Welt kamen, wir haben ja 5, und dann hat sie immer das kleine Füßchen da, hat sie so in Ton hineingedruckt. Das war der Abdruck. So. Genau das war die Schuhgröße, das war alles, das war das Füßchen unseres Kindes. Doch eine gewaltige Sache. Nur die Kinder sind gewachsen. Heute würden sie in den Abdruck nicht mehr hineinpassen. Weil wir sind der Zeit unterworfen. Wir wachsen heran. Aber wenn der Herr Jesus der Abdruck unseres Gottes ist, dann wächst da nichts mehr. Da schrumpft nichts mehr. Das bleibt immer gleich. Das ist das Original. Er ist der Abdruck des Vaters im Himmel. Der Vater liebt. Der Herr Jesus liebt. Der Vater im Himmel ist gerecht. Der Herr Jesus ist gerecht. Das ist der Abdruck. Der Vater ist herrlich. Der Sohn ist herrlich. Da passt kein, kein Strich, kein Pünktchen zwischen ihm und dem Vater. Er ist der Abdruck. Weißt du, wäre Gott selbst gekommen, hätte kein Mensch überlebt. Deswegen hat Gott das getan, dass er Mensch wurde, um uns Menschen zu begegnen. Das ist das Gewaltige. Er ist der Abdruck. Wer ihn sieht, der sieht den Vater. Und wenn du mit ihm durch den Vergehlen gehst, wo er auftritt, oh, dann kommst du ins Staunen. Dann weißt du genau, das ist mein Vater. Ja. Manche Menschen meinen Gott ja, Jesus nein. Du kannst Gott nicht haben ohne Jesus. Du kommst nur durch ihn zu ihm. Ja. Ihm ist das alles anvertraut. Er ist der Abdruck. Das ist das Gewaltige, was wir hier einfach haben. Hier steht es, aber weißt du, dass der Höhepunkt ist? Es steht doch da, der durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Das ist, was zwischen Gott und uns stand. Ja. Wenn man heute fragt, die Leute auf der Straße, ja, was ist denn Sünde? Dann sagt jemand, ja, ich habe heute Abend wieder mal zu viel gegessen. Aber wenn Gott von Sünde spricht, dann meint Gott was anderes. Ja. Sünde, die Bibel definiert es selber, das ist Ungerechtigkeit. Sünde ist Ungerechtigkeit, die mich von Gott trennt. Sünde ist Ungehorsam. Und Gott sagt in seinem Wort, nimm doch das Gesetz, die 10 Gebote, und du wirst genau wissen, was Sünde ist. Heute ist Ehebruch keine Sünde mehr, aber bei Gott ist es Sünde. Bei Gott ist es Sünde. Die halbe Wahrheit sagen ist bei Gott genauso Lüge. Wie nicht die ganze, wie wenn ich einfach lügen würde. Sünde bleibt Sünde, aber Sünde ist ungerecht, das ist meine Ungerechtigkeit Gott gegenüber. Und weißt du, was die größte Ungerechtigkeit ist? Dass sie nicht glauben. Dass der Mensch nicht an Gott glaubt. Er glaubt an alles andere. Da kommst du, machst du Hausbesuche, da kommst du hin, da steht am Gartentor, da steht ein großer Engel. Der sollte als Wächter dastehen. Kann nicht atmen, kann dir nicht die Hand geben, der kann dir nicht einmal grüßen, nichts. Ja? Der soll dieses Anwesen beschützen. Mit ihm, wo sind wir denn hingekommen? Und beim anderen steht der Bruder da irgendwo in der Ecke. Sie können nicht reden. Sie können niemanden retten. Sie können niemanden beschützen. Das ist einfach, was der Mensch gemacht hat, und das betet er an. Das verherrlicht er. Und da ist ein Gott, der redet. In seinem Sohn. Er ist der Abdruck des Vaters. Er ist die Herrlichkeit des Vaters. Aber die Sünde trennt uns von Gott. Und er kam, um genau diese Trennung wegzunehmen. Er reinigt uns von der Sünde. Sünde, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und nur dann ist Gemeinschaft mit Gott möglich. Nur dann. Und das ist hier so deutlich formuliert. Ja, der die Reinigung von den Sünden bewirkt, und er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Das heißt, er ist ans Kreuz gegangen. Er ist darauf für unsere Sünden gestorben. Gott hat uns, die ganze Sündenlast von uns lag auf ihm. Und Gott hat ihn gerichtet, den Herrn Jesus. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht mehr gerichtet werden muss. Damit Gott uns von diesen Ungerechtigkeiten reinmachen kann. Freimachen von der Sünde. Oh, wie kann man dann gut schlafen? Wie kannst du dann gut schlafen? Ja. Du kannst das beste Bett haben, das beste Kissen, du wirst nicht gut schlafen, wenn eine Sünde dich quält. Sünde trennt dich von Gott. Und er kam, um das, den Preis dafür zu bezahlen. Er kam, um diese Sünde wegzutragen, wegzunehmen, damit wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Er hat geredet, heißt es hier. Und das andere ist hier, bringt der Verfasser des Hebräerbriefes dann klar und deutlich und zeigt auf, weil bei den Hebräern auch die Engel sehr viel zählten und weil Gott auch durch Engel viel gewirkt hat, macht er sehr deutlich klar Jesus ist größer als die Engel Gottes. Ja? Größer als die Engel Gottes. Sie beten ihn an. Ja? Und der Dienst der Engel wird hier klar gemacht. Sie sind Winde, sie sind wie Feuerflamme. Sie sind im Einsatz für Gott. Und ich erlebe das oft so dann, dass die Menschen sagen, ja, ich bete zu dem Engel. Zum Beispiel meine Mutter war eine Engelanbeterin. Und ich habe oft beobachtet, das Kind, sie hat mit diesen Engeln nichts erlebt. Warum sollte man Engel anbeten? Sie sind Feuerflammen, sind dienstbare Geister, sie stehen Dienst für Gott bereit. Der Engel wird nicht handeln, weil du zu ihm redest, sondern wenn du zu Gott redest, wenn du Gott anrufst, wenn du mit ihm, zu ihm betest, dann kann er Engel einsetzen zur Rettung von einem Menschen. Aber der kommt nicht angeflogen. Der tritt ganz anders auf, den würdest du gar nicht als Engel so erkennen. Vormals hat Gott so geredet, jetzt redet er durch den Sohn. Und du hast das ganze Buch hier, wo Gott einfach redet. Und hier macht er einfach klar, der Herr Jesus ist viel größer als die Engel. Sie sind Diener, er aber ist der Sohn. Ja? Und er macht es in jeder Form so. Er sagt auch, er hat einen Thron, der Herr Jesus. Er ist Gott. Und es wird ihm alles einmal zu den Füßen gelegt. Und es wird uns gezeigt, in Vers 9, du hast Gerechtigkeit geliebt, Gesetzlosigkeit gehasst. Und darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Hier kannst du genau sehen die Gesinnung vom Herrn Jesus, seine Prägung. Er liebt die Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit hasst er. Und da, wo kein Gesetz ist, ist auch keine Ordnung. Und wo Unordnung ist, ist Streit. Ihr Lieben, was haben wir denn heute für eine Unordnung, für Streit? Freiheit kann es immer nur innerhalb dieser Ordnung, in dieser gegebenen Grenze geben. Und wenn ich ein Gotteskind bin, dann habe ich diese Gesinnung. Ich liebe die Gerechtigkeit und ich hasse die Gesetzlosigkeit, wie Gott sie hasst. Daran wird es offenbar. Der Herr Jesus war wie sein Vater, Gesetze Gott hassend, die Gerechtigkeit liebend. Ja? Und er hat das alles gegründet hier auf der Erde. Wenn das alles vergehen wird, heißt es hier, Gott, der Jesus bleibt ewig, die Erde wird vergehen, du aber bleibst. Die wird zusammengerollt, die wird dem Gericht zugeführt. Ja. Und dann hat er ein weiteres Argument hier in Vers 13. Ein Engel hat Gott nie gesagt, er soll sich zu seiner Rechten setzen. Vom Herrn Jesus heißt es, er soll sich zu seiner Rechten setzen, bis er die Feinde hinlegt als Schemel seiner Füße. Bis die Feinde vor ihm zerfallen. Sie haben keinen Bestand. Es ist ihm alles unterworfen. Und wenn er die sitzende Position eingenommen hat, dann heißt das für Herrn Jesus auch, er hat den Auftrag vollends ausgeführt. Alles, was an ihm lag, hat er letztlich getan. Ja? Und es bleibt uns einfach das eine übrig, dass wir die Sprache Gottes verstehen. Gott sagt uns, schau hin nach Golgatha, schau auf das Kreuz. Ich habe meinen Sohn nicht verschont, weil er deine Sünde, die Sünde der Menschen auf sich genommen hat. Ich habe ihn gerichtet. Ich kann Sünde nicht dulden. Das hat er gesagt. Schau auf Jesus, er hängt dort. Und er muss ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er wegen uns gesprochen, damit wir drüber nachdenken. Er hat sich dort oben für uns zur Sünde gemacht und Gott hat die ganze Strafe, alles auf ihn gebracht. Und nun ist er erhöht, finden wir ihn zur Rechten Gottes, denn er ist in sich ja gerecht. Niemand anders konnte uns erlösen. Niemand anders konnte uns dieses Heil bringen. Nur er. Und nur über ihn können wir zum Heil kommen. Und er bietet es uns an. Und wenn die Hebräer weiter auf Engel bauen oder zurückkehren und auf Engel vertrauen, wie werden sie denn dem Gericht entfliehen? Wie werden wir die anderen Religionen nachlaufen, andere sich Götzen machen? Wie werden wir dem Gericht entfliehen? Du kannst dem nicht entkommen. Wenn jemand dem Gericht entkommen will, der braucht Jesus als Zufluchtsort. Wer eine herrliche Zukunft haben will, der braucht den Herrn Jesus. Wenn du deine Sünden loswerden willst, du brauchst den Herrn Jesus. Und es ist so ganz wichtig, dass wir zuhören, wenn Gott eben durch sein Wort redet. Wenn er sagt, du wirst nicht entkommen. Und niemand hat so viel von der Hölle gesprochen wie der Herr Jesus im Neuen Testament. Und wir sollten heute nicht mehr darüber reden. Es geht nicht um Angst machen. Ihr Lieben, es geht darum, vor der Hölle zu bewahren. Wenn ich die Feuerwehralarm höre bei uns, die wird dann im Dorf losgelassen, dann muss ich einfach sagen, sie möchten alle wachrufen. Es gibt Feuer. Die einen sollen hören und kommen und mit zur Rettung ausrücken und die anderen sollen mal nachschauen, ob es nicht bei ihnen brennt. Aber niemand wird im Sinn kommen zu sagen, ja, diese Feuerwehr mit diesem Lärm. Aber wenn wir wie die Feuerwehr ausrücken, was Gott in seinem Wort sagt, Mensch, lass dich retten von deinen Sünden. Da ist ein großer Retter. Da bist du sicher in seinen Armen. Ja? Dann darf man das heute nicht mehr. Und wir müssen doch reden. Wer nicht an Herrn Jesus glaubt, wie die Schrift sagt, der kann nicht errettet werden. Errettet werden und zu Herrn Jesus kommen und zu Gott kommen kannst du nur über den Herrn Jesus. Und die Wertigkeit, die wir hier sehen, ist, dass Gott mit durch niemand Geringeren redet in unseren Tagen als durch seinen Sohn. Und dieser Sohn hat uns ein ganzes Vermächtnis hinterlassen, nämlich dieses Buch. Und jeder von uns kann es lesen. Wenn Menschen manchmal sagen, die Bibel, ja, das ist alles nicht wahr. Und du fragst sie dann, hast du sie schon einmal gelesen? Da werden sie immer ganz kleinlaut, dann sagen sie, ja, ich habe mal so ein bisschen reingeschaut. Und die Frage, urteilst du über einen Roman? Auch so? Über ein wissenschaftliches Werk, wenn du es nicht studiert hast und gelesen hast, wie kannst du darüber ein Urteil geben? Man appelliert an die Aufrichtigkeit, bevor du etwas sagst, lies es doch selber. Und ich bitte dich darum, bete darum, Herr, öffne mir die Augen, dass ich die Wahrheit erkenne. Mit aufrichtigem Herzen. Und er wird dich nicht alleine lassen beim Lesen. Ich lese die Bibel nicht, damit ich was Sensationelles lese, sondern ich lese es, weil ich möchte, dass Gott zu meinem Herzen redet. Ja? Nicht um weiteres Wissen aneignen, sondern es geht darum, Herr, rede zu mir, ich möchte dir wohlgefallen. Und in diesem Buch steht es drin. Ob es die Ehe ist, ja, ob es Kindererziehung ist, ob es ums Abscheiden aus diesem Leben geht, es steht alles drin. Es ist sowas Gewaltiges. So ein kleines Buch hat so viel Inhalt. Ich bin einfach hoch erfreut über dieses, dass Gott uns das anvertraut hat. Und dass er uns zeigt, schau, du bist mir so wichtig, so lieb, dass ich meinen Sohn in die Welt gesandt habe, damit er zu dir redet. Damit er dich rettet. Damit er dich aus dem Schlamm herauszieht. Damit er dich zu mir bringt, ins Vaterhaus. Ihr Lieben, das ist das Gewaltige. Gott redet, aber hörst du zu? Wer zuhört, kann dann den Schritt des Gehorsams setzen. Und dann kann es anders werden. Ja. Gott will zunächst dein Ohr und deine Augen, damit du liest und hörst, damit er zu dir reden kann. Lasst uns noch beten miteinander. Herr Jesus, wir haben heute Morgen über dieses Thema gesprochen. Hör zu, wenn Gott mit dir redet. Und wir haben gesehen, du hast von Anfang an zu den Menschen geredet, als du ihn geschaffen hattest und in den Garten Eden gesetzt, da hast du zu ihm geredet. Und als du ihn aus dem Garten hinaustriebst, hast du auch zu ihm geredet. Herr, durch die ganzen Zeitalter hindurch. Am Ende hast du doch durch den Sohn geredet. Du hast ihn in die Welt gesandt, damit die, die an den Glauben errettet werden können. Du hast das Gericht über ihn gebracht, wegen unserer Sünde. Du hast ihn erhöht zur Rechten Gottes. Du hast ihn eingesetzt zum Erben aller Dinge. Du legst die Feinde hin zu seinen Füßen Schäme. Herr, was für ein Bericht haben wir hier in der Schrift? Wir möchten unsere Herzen vor dir beugen und möchten dich bitten, dass du durch die Reihen gehst und dass das gehörte Wort Wurzeln schlägt in den Herzen, dass es Frucht bringt, dass dir gedankt wird, dass du angebetet wirst, dass dir die Sünden bekannt werden und, Herr Jesus, dass dein Wort gelesen wird, damit du reden kannst. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.